Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk, Episode 179 am 15. Mai 2025. Mein Name ist Kerstin Kunekat und heute spricht Klaus Fühner mit Robert Kroth. Wir steigen ein ins Gespräch.
Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk. Heute bin ich zu Gast bei Robert Kroth, Autor und Unternehmer mit über 35 Jahren Erfahrung in der Bau- und Immobilienbranche. Robert, du bist Geschäftsführer der Digitales 365 GmbH, Gesellschafter eines Minimalhaus-Startups und Berater der Bau- und Herstellerindustrie. Außerdem bist du Mitinitiator der Initiative Neues Bauen 80 Sekunden, was sicherlich viele Menschen kennen, die darauf abzielt, Lösungen für schnelleres und nachhaltigeres Bauen zu entwickeln. Hallo.
Hallo Klaus, schön, dass ich dabei sein darf.
Es hallt ein wenig, wo wir hier sitzen. Wir sitzen nämlich in deinen Büroräumen in der Kantstraße 127. Was ist das hier?
Das ist das erste Parkhaus in Europa, was Ende der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, Anfang der 30er Jahre hier in Betrieb genommen worden ist. Und das spannende Thema ist in der Tat, da sind wir eigentlich schon mittendrin, was für Flächennutzung brauchen wir denn noch in Innenstädten? Parkhäuser weniger, dafür ist das hier umgewandelt worden in ein Coworking. Und das ist natürlich sehr spannend, weil man merkt ja an jeder Stelle noch die Architektur von damals. Und entgegen zu heutigen Parkhäusern sind die Auffahrten, was ich mir gerne wünschen würde, normalerweise ja sehr viel breiter, weil die damals natürlich mit anderen Karossen hier durchgefahren sind. Aber ein eindrucksvolles Gebäude und der Kantgaragenpalast hier mitten in Berlin ist sicherlich auch architektonisch und sicherlich auch von der Nutzung her eine ganz spannende Geschichte.
Genau.
Deswegen sei das bisschen Hall an der Stelle hoffentlich verziehen.
Genau, so ein bisschen Industriestyle hier. Die Initiative Neues Bauen 80 Sekunden hat sich in den letzten Jahren als festen Bestandteil in der Bau- und Immobilienbranche etabliert. Erklär doch einfach einmal kurz, woher der Name eigentlich stammt und welche Ziele das Format verfolgt.
Unser Fokus ist der Wohnungsbau, denn da haben wir den größten Bedarf in Deutschland. Wir haben ja wirklich Wohnungsnot überall, jeder kennt das. Wenn er eine Wohnung sucht, insbesondere in den Städten, ist das ein Wahnsinnsproblem, eine zu finden. Und wenn man eine hat, zudem eine Mietwohnung, dann muss man auf der anderen Seite sehen, wie sich auch die Mieten entwickeln. Das ist eine sehr schwierige Situation. Und vor dem Hintergrund hat die damalige Bundesregierung ja gesagt, okay, wir müssen 400.000 Wohnungen im Jahr bauen. Nun baut der Staat nicht selber, aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass alle 80 Sekunden eine Wohneinheit fertig werden muss in Deutschland. Und vor diesem Hintergrund muss man eben in der Tat überlegen, wie kann man denn die Kräfte bündeln, die dazu notwendig sind, das zu erreichen. Denn Wohnungsnot ist sehr schnell sozialer Sprengstoff, auch politischer Sprengstoff, in jedem Fall wirtschaftlicher Sprengstoff. Wenn nämlich die Bau- und Wohnungswirtschaft, wenn die Herstellerindustrie, wenn die Architekten, wenn alle Beteiligten gar nicht mehr in der Lage sind, wirklich bauen zu können, Wohnungen schaffen zu können. Das heißt, diesen großen Komplex haben wir uns als Ziel verschrieben, haben gesagt, wir wollen mal alle Akteure zusammenbringen, die daran arbeiten können, dass wieder mehr, schneller und nachhaltiger gebaut wird und das auch sehr aktiv mit der Spitzenpolitik zu verknüpfen. Denn am Ende müssen wir alle einen Tisch holen, um dieses zentrale Problem auch in Angriff nehmen zu können.
Hm. Wer ist da alles konkret beteiligt? Vielleicht um nochmal kurz so einen Rundumschlag zu machen. Und was wollt ihr erreichen?
Zwei Punkte. Also erstens dabei sind die großen Akteure aus den verschiedenen Bereichen, von der Wohnungswirtschaft, zum Beispiel die Vonovia als größter Vermieter Deutschlands, die Viva West zum Beispiel und viele, viele andere auf dieser Ebene. Dann haben wir die großen Bauunternehmen, ob das Züblin ist, ob das Goldbeck ist, aber eben auch hier viele andere, Herstellerindustrie, Schüco ist dabei, Velux ist dabei, Gira ist dabei, Schlüter Systems, viele, viele, viele weitere, Liga ist dabei und natürlich Architekten und Start-ups, die gemeinsam an diesem Thema arbeiten wollen, mehr, schneller und nachhaltiger zu bauen. Unser Ziel ist es, dort nicht auf der Ebene stehen zu bleiben, zu analysieren, warum das alles nicht hinhaut, sondern gezielt Projekte zu initiieren, um bei diesen Themen nach vorne zu kommen, um drei Sachen im Grunde genommen zu erreichen. Neue Netzwerke zu schaffen innerhalb dieser Branche, denn wir stellen fest, dass viele in ihrem Silo sitzen und eigentlich sich untereinander nicht austauschen, was aber zwingend notwendig ist, um dieses Thema zu erreichen. Das zweite Thema ist wirklich Innovation, neue Methoden, neue Materialien im Bau eben auch durchzusetzen und zu helfen, dass die Innovation im Bauprozess selber eben auch neue Effizienz ermöglicht. Und drittens auch eine Öffentlichkeit für dieses Thema zu schaffen. Denn ein Punkt ist, über die Wohnungsnot zu klagen. Hier in Berlin wird auch gerne mal darüber abgestimmt, ob man Wohnungsbaugesellschaften enteignen sollte. Das kann man alles tun, aber am Ende offen gestanden wird dadurch ja nicht eine weitere Wohnung gebaut, sondern es geht ja insgesamt darum, auch in der Breite zu kommunizieren, wie schaffen wir es denn wirklich, mehr Wohnungen und auch vor allen Dingen bezahlbare Wohnungen zu schaffen und zu bauen. Und deswegen ist es sehr wichtig, gerade auch im Schulterschluss mit der Politik, dafür Sorge zu tragen, dass das auch in der Öffentlichkeit eine Wahrnehmung findet.
Politik ist auch immer sehr hochkarätig vertreten auf der Veranstaltung. Hast du schon eine Idee, wer da beim nächsten Event vielleicht mit auf der Bühne stehen könnte?
Nun, wir haben die große Freude immer, dass sowohl aus der Bundesregierung auch alle baupolitischen Sprecher der demokratischen Fraktionen im Deutschen Bundestag, aber eben auch die Länderebene und die kommunale Ebene vertreten sind. Das war in der Vergangenheit so. Da freuen wir uns auch sehr darüber, dass wir diese Wahrnehmung von Anfang an hatten. Wir sind jetzt im dritten Jahr mit unserem großen Summit. Und wir sind sehr sicher, dass wir auch in der Bundesregierung, die jetzt gerade sich findet, eine hohe Wahrnehmung erreichen können. Denn die Themen, die wir aufgesetzt haben, die haben wir auch schon sehr früh jetzt im Rahmen der Koalitionsverhandlungen mit auf den Tisch gelegt und sind sehr froh darüber, dass das eben auch gehört wird. Von der Seite her will ich jetzt noch keine Namen nennen, zumal es die ja auch noch nicht in jeder Hinsicht und bei jedem Amt gibt. Aber sind sehr, sehr zuversichtlich, dass wir auch diesmal wieder von allen drei Ebenen, kommunal, Land und bundespolitisch, wirkliche Top-Akteure mit dabei haben. Und das ist auch sehr wichtig, weil es eben sehr klar wird, auch im Wahlkampf sehr klar geworden ist, dass die Wohnungsnot und dass die wohnungspolitischen Ansätze, die wir haben, eine sehr hohe Relevanz haben für die Wähler. Da muss die Politik Antworten geben. Aber am Ende ist es eben wichtig, das gemeinsam zu tun und nicht seitens der Politik Dinge vorzugeben, die am Ende dann auf die Bau- und Immobilienwirtschaft runterregnen, auf die Architektur herunterregnen, sondern gemeinsam für Lösungen zu sorgen, die dann auch wirklich umsetzungsfähig sind. Wir haben ja in der letzten Ampelphase erlebt, dass viel versprochen wurde und viel über Gesetze, Heizungsgesetz und so weiter sei an der Stelle nur mal als Beispiel genannt, gesprochen wurde. Am Ende hat es nicht dazu geführt, dass wir bei der energetischen Sanierung des Bestands nach vorne gekommen wären und auch nicht beim Neubau zentral nach vorne gekommen wären.
Ich würde gerne noch mal zwei Schritte zurückgehen und zwar mal grundsätzlich auf das Thema Wohnungsnot zu sprechen kommen. Also woher rührt eigentlich dieser enorme Mangel an verfügbaren und bezahlbaren Wohnraum? In den 90er Jahren gab es in Gesamtdeutschland, also Ost und West, noch circa 5 Millionen staatliche Wohnungen. Heute sind es nur noch 1,3 Millionen Wohnungen. War diese Privatisierungswelle, die meisten Wohnungen wurden ja verkauft oder die Wohnbaugesellschaften wurden veräußert, war diese Privatisierungswelle und das seither fehlende Engagement des Staates im Wohnungsbau ein Fehler oder gibt es da noch andere Themen, die das Problem verursachen?
Es gibt ja eine ganze Reihe von Ursachen, die für diese Wohnungsnot insgesamt verantwortlich sind. Staatliches Engagement an der Stelle ist ein Punkt, aber nicht der allein Relevante an der Frage. Es ist ein Bündel. Auf der einen Seite ist es so, dass Bauen bei uns immer teurer wird. Und das ist am Ende natürlich auch die Basis dafür, dass weniger gebaut wird. Weil wenn es immer teurer wird, man eigentlich immer zu höheren Preisen vermieten müsste, wenn denn gebaut würde, ist das auf die Dauer natürlich kein haltbarer Zustand. Wenn man heute die Preise eines Neubaus im Wohnungsbaubereich 1:1 weitergeben würde an den Mieter, dann sind wir locker bei Kaltmieten von 20 Euro in den Innenstädten. Das ist überhaupt nicht vermittelbar und das ist auch nicht realisierbar. Denn heute zahlen selbst mittelmäßig verdienende Familien, also im mittleren Bereich verdienende Familien, einen gigantisch hohen Anteil für Mieten, wenn sie denn überhaupt etwas finden. Also auf der einen Seite ist es die Preissteigerung. Zweitens ist es natürlich auch für Investoren, und das ist egal, ob es staatliche Investoren sind oder private Investoren, wichtig, eine Sicherheit für ihr Investment zu haben. Auch da durch die verschiedene Regulatorik, durch diese Komplikationen, haben wir am Ende eine sehr schwierige Situation gehabt. Dann haben wir in den letzten Jahren natürlich durch die Zinsentwicklung ein Problem gehabt, die es dann insbesondere für den frei finanzierten Wohnungsbau erschwert hat und so weiter und so weiter. Es gibt eine ganze Reihe von Themen. Wir brauchen mehr Bauland, wir brauchen mehr Flächenverdichtung, um nicht eine komplette Versiegelung aller Flächen zu erreichen. Wir brauchen einen Ansatz jetzt gezielt, auch mehr Familienhäuser zu bauen. Mit Einfamilienhäusern alleine kommen wir nicht nach vorne. Wir müssen auch Wohneigentum wieder fördern. Wir haben die schlechteste Eigentumsquote in Deutschland im europäischen Vergleich. Nur die Schweiz ist noch etwas schlechter als wir. Das sind alles Punkte, die man anpacken kann. Das ist jetzt eine sehr lange Liste, aber gerade deswegen ist es wichtig, die Akteure zusammenzubringen und zu initiieren, dass gemeinsam an Lösungen gearbeitet wird.
Ich hätte sogar noch ein paar Punkte mehr. Mir fällt spontan ein die Bodenspekulation. Wie sollte man mit diesem Thema umgehen?
Nun, es ist ja häufig so, dass gerade in den Städten, und da haben wir das Wohnungsproblem, sehr viel der Flächen in der kommunalen Hand sind. Also es ist eigentlich ein zentrales Thema, dass die Kommunen Bauland aktiv ausweisen. Die Flächenspekulation ist ein Thema. Bauland ist teuer, gerade in den Städten. Deswegen geht es jetzt nicht darum zu sagen, okay, das muss jetzt verstaatlicht oder in irgendeiner anderen Weise in die Hand genommen werden, sondern es muss jetzt an der Stelle erstmal Bauland ausgewiesen werden. Es muss parallel Flächen verdichtet werden, weil dafür brauchen wir kein neues Land. Wir haben einfach ein Volumen von 1,9 Millionen Einheiten, die entstehen könnte alleine, indem man Dachflächen ausbaut in diesem Land. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe von verschiedenen Lösungen an der Stelle. Und die zu meinen, man könnte mit einem Patentrezept die Wohnungsnot lösen, ist halt komplett verkehrt, sondern wir müssen diese verschiedenen Aspekte annehmen. Und da ist Bauland ein wichtiger Punkt, aber eben nicht der alleinige.
Bei der Spekulation geht es ja natürlich auch darum, und da gibt es ja auch Ideen oder Vorschläge, wie man dem Einhalt gebieten kann. Also es ist nicht das Thema eigentlich neues Bauland ausweisen, sondern vorhandenes Bauland oder attraktive, auch viele innerstädtische Flächen eben mit einer Bauverpflichtung quasi zu belegen oder eben staatlich vom Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen, um wieder handlungsfähiger zu werden, weil es werden ja viele, viele Flächen einfach blockiert.
So ist es auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss es dann trotzdem so sein, dass man das zu brauchbaren Kursen bebauen kann. Weil wenn ich Bauland habe, und daran liegt es eben auch häufig, dann aber gar nicht starten kann, weil die Genehmigung so lange dauert.
Genau.
Weil die Bürokratie so hoch ist vom Aufwand. 37% der Baukosten sind durch staatliche Regulatorik verursacht, hat der ZIA herausgefunden, Riesenanteil. Wenn am Ende das Bauen selber in dieser Form teuer ist, dann ist halt Bauland nur ein Teil der Lösung. Dann brauchen wir auf allen Ebenen eine Veränderung. Das heißt, wir müssen günstiger bauen. Und das geht in erster Linie durch drei Sachen. Erstens müssen wir den Prozess des Bauens anpacken. Wir bauen bis heute Unikate. Das ist so, wie vor 50 oder vor 100 Jahren gebaut wurde. Wir müssen seriell bauen, wir müssen effizienter bauen, wir müssen die Prozesse des Bauens anpacken. Zweitens müssen wir uns anschauen, mit welchen Materialien wird an der Stelle auch umgegangen. Das ist eigentlich einer der zentralen Punkte, warum wir diese Preissteigerung hatten. Mit welchen innovativen neuen Materialien können wir hier zum Beispiel arbeiten? Ein Partner bei uns ist ein Unternehmen, was klimapositiven Beton günstiger anbietet, als heute der normale Beton gehandelt wird. Das sind alles Themen, wo man dran muss und wo auch in der Tat Gestaltungsmöglichkeiten sind. Und das Dritte ist halt, auch in der Förderpolitik hier andere Wege zu gehen. Also zum Beispiel die Förderung von dem Erreichen gewisser Bausummen abhängig zu machen. In Schleswig-Holstein gibt es das zum Beispiel. Und insgesamt gibt es mit der Initiative Gebäudetyp E, die auch wir gerade aufgenommen haben, wo auch ein Prototyp jetzt entstehen soll, der seriell multiplizierbar ist in Bochum, wo wir solche Initiativen auch anschieben, um am Ende sehr konkret nach vorne zu kommen und neuen Wohnbauraum zu schaffen.
Ein anderes großes Thema ist ja der Fachkräftemangel. Hast du da eine Idee, wie wir dem Herr werden können?
Auch hier gibt es verschiedene Ansätze. Erstens ist es heute so, dass wir im Wohnungsbau unmittelbar die Kapazitäten, die wir haben, gar nicht ausschöpfen. Vor ein paar Jahren waren die alle komplett dicht. Das ist im Moment nicht so. Deswegen wäre es jetzt auch an die neue Bundesregierung ein wichtiger Punkt zu sagen, hier kann man sofort auch einen Konjunktureffekt erzielen. Wenn 50.000 Wohnungen gebaut werden in Deutschland, erreicht das. Das hat eine Taskforce von Neues Bauen, 80 Sekunden unter Leitung von Professor Bert Rürup herausgefunden, schafft es einen Konjunkturimpuls von 0,5%. Das ist in heutiger Zeit unendlich viel, wo wir eine Wachstumsschwäche haben. Sehr relevant. Das zweite Thema ist, dass wir hier in der Lage sind, einfach mit neuen Leuten, die zum Beispiel im Handwerk herangezogen werden, auch wirklich eine neue Kompetenz und eine neue Kapazität schaffen. Wir haben viel zu wenig Frauen zum Beispiel im Handwerk, gezielt einfach auch verschiedene Migrationsgruppen im Handwerk zu integrieren, sind sehr spannende Geschichten, da könnte man viel machen. Und drittens müssen wir die Effizienz der Bauprozesse erhöhen, indem wir seriell bauen und indem wir zum Beispiel auch bei einzelnen wiederkehrenden Aufgaben Robotik einsetzen, schaffen wir es auch, Fachkräftemangel hier und da zu kompensieren. Das heißt, auch hier gibt es verschiedene Lösungen und diese Lösungen, Anbieter für solche Lösungen, Start-ups, die Ideen dazu entwickeln, aber auch Ideen, die die Unternehmen selber entwickeln, die sind alle bei Neues Bauen 80 Sekunden zu finden. Hier schieben wir bewusst diese Innovationen an, weil wir wissen, wenn wir mehr und schneller bauen wollen, müssen wir auch anders bauen.
Denkst du, es lässt sich auch das Thema Migration mit dem Thema Fachkräftemangel verbinden? Also sollte man da nicht auch den Zugang in den Arbeitsmarkt erleichtern?
Auf jeden Fall. Das ist ja eine generelle politische Forderung, dass Menschen, die hier hinkommen, auch ja selbst einen Beitrag leisten möchten, wenn sie hier hinkommen, weil sie sich hier eine Existenz aufbauen möchten. Und das ist, glaube ich, ein sehr entscheidender Punkt. Wir müssen allerdings an der Stelle unterscheiden. Wir haben auf der einen Seite ja gezielt den Ansatz, Fachkräfte nach Deutschland zu holen. Dazu gibt es auch eine gesetzliche Grundlage, noch aus der Ampelregierung, die aus meiner Sicht auch sehr zielführend ist. Nur wir müssen halt einen Punkt berücksichtigen. Im Moment, in den nächsten Jahren, werden pro Jahr 400.000 mehr Menschen aus dem Arbeitsmarkt durch den demografischen Wandel ausscheiden, als neue hinzukommen. Das heißt, wir brauchen systematische Zuwanderung, um überhaupt nur den Beschäftigungsstand und das Wachstumsniveau halten zu können, was wir heute haben. Wenn wir die hier hinholen, wenn wir 400.000 Menschen hier hinholen wollen, was Herausforderung genug wäre, die dann hier arbeiten und mit ihren Familien kommen, dann müssen die irgendwo wohnen. Das heißt, zusätzlich zu dem Wohnungsmangel, den wir heute schon haben, wird das dann echt eine Herausforderung, sicherzustellen, dass auch das geht. Da müssen wir neue Lösungen Richtung Werkswohnungen und so weiter entwickeln. Die zweite, die durch politische Umstände definierte Migration ist ein eigenständiges Feld. Da muss auch definiert werden, wer hier bleiben kann und wer dann halt auch in den Arbeitsmarkt eintreten kann. Was auf keinen Fall Sinn macht, ist Menschen, die jetzt hier hingekommen sind und die sich jetzt beginnen zu integrieren, auch in den Arbeitsmarkt zu integrieren, wieder nach Hause zu schicken, weil Verfahren ewig lange gedauert haben und weil es am Ende eben dann einen Verwaltungsprozess gibt, der dem Integrationsprozess entgegenwirkt bzw. komplett gegenläufig ist. Das ist sehr schade. Da gibt es viele Beispiele, gerade aus dem Handwerk, von jungen Menschen, die sich dort wunderbar eingelebt haben und die auch unverzichtbar sind zum Teil in dem Unternehmen und wo jetzt dann die Verwaltung reagiert und sagt, ja, aber das Verfahren war nicht abgeschlossen, diese Menschen müssen jetzt zurückkehren in ihre Heimatländer. Aus meiner Sicht ein sehr schwieriger Punkt. Aber wie gesagt, es geht in erster Linie auch um die Zuwanderung von Fachkräften, die wir in allen Bereichen brauchen, auch am Bau. Und wenn die hier kommen sollen, dann müssen sie auch wo wohnen können.
Welchen Einfluss hat die wirtschaftliche Instabilität, also angefangen von vielleicht einer aktuell nicht handlungsfähigen Bundesregierung in der Übergangsphase zu Krisen, Lieferengpässen und Kriegen? Ich fange jetzt nicht von der USA an, aber diese Unsicherheit, diese generelle Grundunsicherheit am Markt, hat die einen großen Einfluss?
Die Unsicherheit und insbesondere die Investitionssicherheit, die natürlich notwendig ist, gerade in diesem Bereich, wird natürlich einen hohen Einfluss haben. Das ist so auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, ist die Immobilienwirtschaft eine, die auf unser Land bezogen ist. Und wenn wir jetzt nach Feldern suchen, wo wir zum Beispiel die Risiken im Export, Deutschland ist ja eine sehr große Exportnation und auch sehr abhängig vom Export, wie wir diese Risiken im Exportbereich minimieren können, dann heißt das zumindest, dass wir in das investieren sollten, was Infrastrukturen vor allen Dingen auch Wohnen in Deutschland wieder nach vorne bringt. Wohlgemerkt, 50.000 Wohnungen bringen 0,5% Bruttoinlandsproduktswachstum. Und an der Stelle muss man ganz klar sagen, ist das ein guter Ansatz, um auch staatlicherseits jetzt diese Infrastrukturgelder, das ist ein gigantischer Betrag, der dort aufgewendet werden soll, gezielt auch in den Wohnungsbau zu investieren. Wenn wir Schienen und Straßen umbauen, ist das wunderbar und auch dringend erforderlich. Aber da wird vor 2028 nichts passieren, weil ja keine Kapazitäten da sind. Im Wohnungsbau sind sofort Kapazitäten da. Hier könnten wir aus den Genehmigungsüberhängen, die wir haben, und aus den nicht ausgelasteten Kapazitäten einen sofortigen Effekt erzielen. Und hier wäre staatliches Geld in Form von gezielter und auch sinnvoller Förderung sehr gut investiert, um auf der einen Seite sofort Wachstumseffekte zu erzielen, zweitens eine Investitionssicherheit zu geben und drittens vor allen Dingen Wohnraum zu schaffen, der bezahlbar ist.
Ich habe mir das Infrastrukturpaket nochmal angeschaut, was da inhaltlich drinsteht. Tatsächlich soll in Verkehrs- und Energieinfrastruktur, in Digitalisierung, Bildung, Gesundheit, Klimaschutz und in die Transformation der Wirtschaft investiert werden. Und zusätzlich erhalten die Bundesländer ja noch die 100 Milliarden aus den 500 Milliarden. Kann es sein, dass Sie den Wohnungsbau völlig vergessen haben? Also ich habe den Wohnungsbau nicht gefunden.
Nun, ich glaube, dass der Wohnungsbau in all diesen Feldern eine Relevanz hat. Wenn ich über zum Beispiel die angestrebte Klimaneutralität im Gebäudebestand spreche, dann muss ich mir anschauen, dass 90% der Gebäude in Deutschland Wohngebäude sind. Wenn ich also nachhaltig was erreichen möchte, dann muss ich an die Wohngebäude ran. Und dann muss ich das anders tun als mit dem Heizungsgesetz, weil das hat ja nachweislich nichts gebracht, sondern muss ich hingehen und mit offeneren Regelungen und vor allen Dingen mit klaren Vorgaben, aber eben nicht mit der Beschreibung des Wegs dahin, Gesetze machen. Das wird in diesem Thema eine hohe Relevanz haben. Das zweite Thema ist, wenn ich kommunal etwas anschieben möchte, wird der Wohnungsbau ein sehr zentrales Thema haben. Der Deutsche Städte- und Gemeindetag hat gesagt, dass das das große Thema ist, was die anpacken müssen, nämlich Wohnungen schaffen. Die haben vor Ort das Problem noch dramatisch höher natürlich, insbesondere in den Städten. Und deswegen wird das eine Rolle spielen. Das dritte Thema ist natürlich auch von der gesamten Infrastrukturseite. Wie entwickeln wir neue Wohnquartiere? Wie schaffen wir es zum Beispiel auch umgekehrt Innenstädte, die bei Wegzug des Einzelhandels jetzt auch zum Teil verweisen, wieder mit Mischkonzepten, mit Wohnen, mit Arbeiten gezielt wieder zu beleben und wirklich auch Innenstädte wieder insgesamt lebenswert zu machen. Wie schaffen wir es, die Infrastruktur- und Energieanbindung von bestehenden und neuen Quartieren zu sichern? Das sind alles Mischfelder, wo es auf der einen Seite um die eben genannten Headlines geht, auf der anderen Seite wird das alles auf der Wohnenebene eine Relevanz haben. Und wenn wir das Wohnen nicht von vornherein zum Kern dieser Betrachtung machen, dann wird auch dieser Infrastrukturfonds an den zentralen Themen vorbeigehen. Dann wird vielleicht die Bahn ein bisschen schneller fahren, aber es hilft den Leuten dann auch nicht, wenn sie parallel keine Wohnung finden.
Dein Wort in Gottes Ohren, lieber Robert.
Wer immer Gott in dem Zusammenhang ist, aber der entscheidende Punkt ist, glaube ich, dass wir daran arbeiten müssen, und das ist ja einer der Aufträge von Neues Bauen 80 Sekunden, in der öffentlichen Wahrnehmung das Thema Wohnen wieder stärker nach vorne zu bringen und vor allen Dingen Lösungen zu entwickeln. Wie gesagt, wir bauen, nicht wir bauen, aber Partner von 80 Sekunden, Neues Bauen 80 Sekunden bauen nun in Bochum einen Gebäudetyp E, den wir nicht mit einfach übersetzen, sondern mit effizient übersetzen, weil wir ihn energetisch effizient machen wollen, weil wir ihn vom Bauprozess effizienter machen wollen und weil wir ihn auch in der Lifecycle-Betrachtung dieses Gebäudes effizient angehen wollen und nicht nur im unmittelbaren Bauprozess. Dieser Gebäudetyp E, der soll danach skaliert werden in Deutschland mit einer Typengenehmigung, die bundesweit gilt. Und solche Geschichten, solche Initiativen sind es am Ende, die wirkliche Veränderung auslösen. Und dafür brauchen wir politischen Rückenwind, dafür brauchen wir auch eine gezielte Förderung, dafür brauchen wir aber auch vor allen Dingen den Freiraum für die Bau- und Immobilienwirtschaft, wirklich solche neuen Wege zu gehen und nicht mehr Regulatorik, sondern weniger. Und weniger Bürokratie und kürzere Genehmigungszeiten. Wenn ich hier in Berlin ein neues Wohnquartier bauen möchte, habe ich 13 Jahre Genehmigungszeitraum. Das ist eine Dimension, die lässt sich für keinen Investor als attraktives Modell darstellen, egal ob der staatlich oder privat ist.
Glaubst du, die Innovationsbereitschaft und die Innovationsimpulse wären deutlich höher, wenn es weniger Bürokratie gäbe?
In jedem Fall, weil der Staat ist nicht der bessere Baumeister. Der Staat muss dafür sorgen, dass Architekten, dass die Bau- und Immobilienwirtschaft den Freiraum haben, um diese Innovationen auch nach vorne zu bringen. Wir haben eine Reihe von Vorgaben, die man sehr kritisch überprüfen muss. Das, was wir in Deutschland als Sozialwohnungsstandard bauen, ist in Schweden zum Beispiel absoluter Premiumstandard. Wir müssen nicht den Komfort runterbringen an der Stelle, aber wir müssen dafür sorgen, dass wir das wieder in ein brauchbares Lot bringen, damit auch Wohnungen bezahlbar bleiben und parallel eben auch Innovationsthemen und Produkte eingesetzt werden können. Wenn es zum Teil länger dauert, neue Baustoffe genehmigen zu lassen, als neue Medikamente genehmigen zu lassen in Deutschland, dann sind wir da auf der falschen Ebene unterwegs.
Welche Agenda sollte denn deiner Meinung nach die neue Bundesregierung konkret im Wohnungsbau haben?
Drei Punkte. Erstens Regulatorik runter und dafür sorgen, dass ich mit einer Typengenehmigung deutschlandweit bauen kann, mit einer Musterbauordnung, die dann auch wirklich angewandt und nicht nur politisch versprochen wird. Zweitens, dadurch die Chance schaffen, dass günstiger gebaut werden kann und an diesem günstigen Bauen auch die Förderpolitik ausrichten. Wir freuen uns darüber, dass viele Partner, die dazu erforderlich sind, bis hin zur KfW, auch bei Neues Bauen 80 Sekunden dabei sind. Es geht hier darum, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, um das eben nach vorne zu bringen. Und das dritte Thema ist eben nicht mit der Bau- und Immobilienwirtschaft als Buhmann, sondern als Verbündeten dafür zu sorgen, dass mehr schneller und nachhaltiger gebaut wird. Ich glaube und bin sehr zuversichtlich, dass die neue Bundesregierung das auch genauso sieht, dass gemeinsam hier an Lösungen gearbeitet werden soll. Es gibt bereits Initiativen. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass auch schon im Sondierungspapier der Gebäudetyp E zum Beispiel auftaucht, dass dem Wohnungsbau ein eigenes Kapitel im Sondierungspapier und jetzt natürlich auch im Bereich der Koalitionsvereinbarung gewidmet ist. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da auf der richtigen Spur sind. Aber jetzt müssen wir auch ins Machen kommen. Denn alleine von Erklärungen bauen sich keine Wohnungen. Und alleine von politischen Erklärungen oder der Analyse von aktuellen Problemen kommen Familien nicht zu einer neuen Wohnung. Sondern wir müssen jetzt anpacken, vorangehen, weil natürlich die jetzt auch nicht vom Himmel fallen, die Wohnungen. Es dauert ja, sie zu bauen. Wenn wir jetzt noch weiter abwarten, wenn wir uns noch anschauen, wie die Zahlen fertiggestellter Wohneinheiten immer weiter runtergehen, wird sich das Problem immer weiter aufbauen und auch irgendwann politischer Sprengstoff werden. Das sollte eine neue Bundesregierung sehr klar sehen und sehr klar sehen, dass mit einem Angebot an bezahlbarem Wohnraum auch hier soziales Gleichgewicht, insbesondere auch auf der kommunalen Ebene, leichter zu erreichen ist.
Vielen lieben Dank, Robert, für das Gespräch und aber auch für dein Engagement insgesamt. Wir sehen uns dann in jedem Fall wieder bei der nächsten Baustellenbesprechung. Neues Bauen, 80 Sekunden. Die findet wann wieder statt?
Die ist am 24. und 25. Juni hier in Berlin. An einem Ort in der Walhalla, wo damals die AEG begonnen hat, seriell Produkte herzustellen. Das ist so ein bisschen auch eine Botschaft, die dabei ist. Wir werden uns gezielt auch Baustellen hier in Berlin anschauen, aber wir haben vor allen Dingen die großen Akteure der Bau- und Immobilienwirtschaft dabei. Wir haben die großen Hersteller dabei, wir haben die Top-Politik dabei. Es ist also definitiv ein Ort und eine Veranstaltung, bei der man sein sollte, wenn man neu bauen möchte, wenn wir gemeinsam daran arbeiten wollen, mehr, schneller und nachhaltiger zu bauen.
Also jetzt Tickets sichern und unter 80-sekunden.de bestellen und am 24. und 25. Juni teilnehmen und vor allen Dingen ordentlich mitmischen.
Dem kann ich nichts hinzufügen.
Neues Bauen und 80 Sekunden ist auch Medienpartner des Heinze Baunetz Klimafestivals und umgekehrt. Wir unterstützen uns da gegenseitig und darüber bin ich auch persönlich sehr froh. Vielen herzlichen Dank, Robert Kroth.
Vielen Dank umgekehrt, auch für diese aktive Partnerschaft, denn ich glaube, es ist sehr gut, dass wir da gemeinsam an einem Strang ziehen, damit wir in Deutschland neues Bauen nach vorne kriegen.
Und das war's für heute. Und hier noch zwei Tipps zu zwei Heinze-Events. Zum 15. Mal wird in diesem Jahr der Heinze Architektur Award ausgelobt. Wenn Sie Ihren Projekten die Chance auf diese begehrte Auszeichnung sichern möchten, dann verpassen Sie nicht teilzunehmen. Schwerpunktthemen sind der Bauwandel und nachhaltige Architektur. Sie haben innovative, fertiggestellte Projekte der letzten 5 Jahre? Dann reichen Sie diese noch bis zum 15. Juni 2025 beim Wettbewerb unter heinze.de/award ein. Es lohnt sich. 40.000 Euro Gesamtpreisgeld sind ausgelobt. Und die Heinze Architektur ist mit neuem Format gestartet. Unter dem Motto Projects 25. präsentieren wir erstmals in Kooperation mit den Länderarchitektenkammern eine neue multimediale Ausstellung mit renommierten Projekten sowie inspirierenden Petscher-Kutscher-Vorträgen von ArchitektInnen und BauherrInnen. Nächster Termin ist der 22. Mai in Stuttgart. Alle Informationen findet ihr auf heinze.de/architektur. Der Link ist in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder reinhört. Habt 2 schöne Wochen. Tschüss.
Architektur.
Das war der Heinze-Podcast Architekturfunk. Redaktion Klaus Fühner und Kerstin Kunekat. Moderation Klaus Fühner. Produktion und Veröffentlichung Kerstin Kunekat. Berlin 2025.